Ich stand neben dem Komposthaufen, um Gartenabfälle dort hinzubringen. Und plötzlich niest jemand. Und ich habe mich fürchterlich erschrocken, weil ich das überhaupt nicht erwartet habe, dass in dem Augenblick jemand niest. Und ich habe mir gedacht, wer niest hier? Und drehe mich um und sehe niemanden. Und dann habe ich gedacht, vielleicht hat sich der Nachbar im Garten hinter der Hecke versteckt und macht einen Scherz mit mir und schaue nach. Und in dem Augenblick niest es nochmal. Es niest so, wie du niesen würdest, wie ein Mensch niesen würde, aber es war kein Mensch zu sehen. Und das hat mich dann fast ein bisschen gegruselt. Bis ich dann festgestellt habe, dass unter der schwarzen Folie, die über dem Komposthaufen lag, sich ein Igel gemütlich gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber jetzt weißt du es, brauchst du dich das nächste Mal nicht zu erschrecken. Igel können so niesen wie Menschen. Das klingt fast wie, als wenn ein Mensch niest. Der hat also richtig mehrfach genossen. Hatschi. Es geht uns in dieser Serie darum, Gott bist du's. Und es geht uns darum, zu erkunden, was uns im Weg unter Umständen stehen könnte, dass wir Gott gar nicht erkennen. Und gerade in einer Zeit, in der wir jetzt leben, ist es so wichtig, dass wir unsere Navigationsinstrumente, dass wir unsere Sensibilität, dass wir uns neu justieren, dass wir Gott erkennen in den unterschiedlichsten Situationen, wo wir ihn gar nicht für möglich halten können. Und wir haben jetzt schon das Thema durchgenommen, dass wir etwas kennen, erkennen, wenn wir es kennen. Und das ist jetzt auch das mit dem Igel so gewesen. Also jetzt wisst ihr, ein Igel kann so niesen und wenn es irgendwo niest und kein Mensch zu sehen ist, kannst du jetzt zuerst, weil du es jetzt weißt, vermuten, das wird ein Igel sein. Aber dass wir Gott nicht sehen und dass wir Gott nicht wahrnehmen und dass wir es nicht für möglich halten, dass Gott in unserer Nähe ist, das hat auch noch andere Gründe. Und eine so eine Situation wollen wir uns heute anschauen, zugegeben eine unglaublich krasse Situation, etwas ziemlich Ungewöhnliches, etwas, was wir vielleicht in der Form noch gar nicht selber erlebt haben, aber es natürlich jetzt schon für möglich halten, weil wir es in den Evangelien lesen. Wir sind im Markus-Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Ihr wisst, es sind vier Evangelien am Anfang. Das zweite ist das Markus-Evangelium. Und da erzählt uns Markus aus dem Leben Jesu. Und gerade hat er diese 5000 Leute gespeist. Ihr erinnert euch, Jesus steigt aus dem Boot, die Menschen kommen, er empfindet tiefes Mitgefühl mit diesen Menschen, es bewegt sie total. Müsst ihr euch das so vorstellen, das sind also 5000 Menschen plus Frauen plus Kinder. Und wenn Jesus diese 5000 Menschen anschaut, plus Frauen und Kinder, sind das lauter Menschen, die große Schwierigkeiten haben, die richtig eine Last zu tragen haben. Damals war das Leben, wir möchten das vielleicht verklären, wesentlich schwerer, als es heute ist. Wenn du schon dir allein überlegst, dass es Schmerzmittel in der Form, wie wir sie heute haben, damals gar nicht gab. Nur eine kleine Randbemerkung. Aber wir idealisieren das so und denken, Mensch, das war noch eine tolle Zeit und ich würde auch gerne mal mit Jesus da so in der Zeit leben. Aber die Situation, unter der die Menschen lebten, war unvergleichlich viel schwieriger. Sie haben das nur nicht so im Vergleich gehabt, weil sie nicht in unserer Zeit leben. Aber wir sollten einfach auch schon aus dem Grunde wahnsinnig dankbar sein. Und Jesus ist jetzt also von diesen Menschen und von ihren ganzen vielen Schwierigkeiten total bewegt. Und dann sagt Markus, er nimmt sich ganz viel Zeit, um mit ihnen zu reden, um sie aufzubauen, um sie zu lehren, um sich um sie zu kümmern. Und dann ganz viel Zeit bedeutet eben ganz viel Zeit und ganz viel Zeit bedeutet, dass dann der Tag rum ist. Und jetzt wird es Abend und das könnt ihr dann aber auch für euch noch nachlesen im Matthäus-Evangelium Kapitel 6. Dann prüft er die Jünger und sagt, jetzt müsst ihr ihnen was zu essen geben, weil die können wir ja nicht so nach Hause gehen lassen. Und dann macht eben Jesus dieses Wunder und vermehrt das Wenige, was jemand mitgebracht hat, eigentlich als Frühstück für sich, vermehrt er so, dass diese 5000 Leute satt werden. So viel zum Vorspann. So, Peng, und jetzt sind wir in Kapitel 6, Vers 45 und da lesen wir, Nun drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Das heißt also, die Jünger werden jetzt nicht mehr gebraucht und sollen schon mal vorausfahren im Boot. Und Jesus wendet sich jetzt nochmal diesen ganzen Menschen zu und verabschiedet sich von ihnen. Ich versuche mir das immer auch so filmerisch vorzustellen. 5000 Leute, du verabschiedest dich von ihnen, von den einen mehr, von den anderen weniger, von den einen bist du mehr distanziert. Aber auch das ist in meiner Welt ganz schön anstrengend, ganz schön herausfordernd, ein ganz schöner Kraftakt. Den ganzen Tag zu 5000 Leuten zu sprechen, den ganzen Tag sich mit den Schwierigkeiten und Herausforderungen dieser Leute auseinanderzusetzen und dann am Ende noch auch ihnen allen auf Wiedersehen zu sagen. So, das ist die Situation, in der Jesus jetzt gerade ist. Zwischen sind die Jünger abgefahren. Und als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch alleine an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Also, für die, die es jetzt gerade nicht mitgekriegt haben, Jesus ist inzwischen auf dem Berg und betet. Und das Boot ist mitten auf dem See. Und Jesus sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Habt ihr es vor Augen? Also die sitzen da und kämpfen, der Wind ist ihnen entgegen, sie kämpfen und Jesus, der auf dem Berg sitzt, sieht das. Er sieht, wie sie sich abmühen. Starker Gegenwind. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, brachen sie aus vor lauter Begeisterung und sagen, endlich, Jesus, bist du bei uns. Wir haben schon so lange auf dich gewartet. Hilf uns beim Rudern. Sie meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf. Du hättest wahrscheinlich das auch gedacht, weil vorher ist ja noch nie jemand auch auf dem Wasser irgendwie so dahergekommen. Also das kann ja eigentlich nur ein Gespenst sein, oder? Eben noch praktisch vor einigen Stunden sind sie mit Jesus und erleben dieses Wunder. Und jetzt kommt Jesus zu ihnen in der Nacht, am Morgen praktisch, am Ende der Nacht kommt er zu ihnen. Und seine größte Nähe, also wo er am nächsten bei den Jüngern ist, wo er gar nicht mehr weit weg ist, nicht auf dem Berg, nicht irgendwo, sondern direkt bei ihnen, das wird für sie zu einem Erlebnis, wo sie denken, jetzt ist ein Gespenst da und sie fangen an zu schreien. Es wird für sie zu einem großen Stress. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Gott, bist du's? Das ist ja die Frage, die wir uns in dieser Serie stellen. Und kann es sein, dass die größte Nähe Jesu, wo Jesus uns am nächsten ist, auch der Punkt ist, wo wir uns am meisten fürchten, wo wir am meisten denken, wir sind von Gott verlassen? Und kann es sein, dass wenn wir am meisten denken, wir sind von Gott verlassen, er uns am nächsten ist? Aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Und da waren sie erst recht fassungslos, da waren sie erst recht von den Socken. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten, da habe ich eben gerade darauf Bezug genommen, dem Erlebnis mit den Broten, die Vermehrung der Brote, um diese 5000 Leute zu versorgen, hatten sie noch nicht begriffen. Sie hatten noch nichts begriffen. Ihr Herz war verschlossen. Andere Übersetzungen sagen, ihr Herz war erstarrt, ihr Herz war verhärtet und ihr Herz war verstockt. Also die hatten ein Problem mit ihrem Herzen. Und du brauchst dich jetzt also, wenn du dann auch am Ende dieser Predigt vielleicht für dich erkennst, okay, das ist möglicherweise auch ein Problem, das ich habe, brauchst du dich schon deshalb gar nicht schlecht zu fühlen, weil es diesen ganzen Jüngern, die allesamt im Boot saßen, ganz genauso ging. Sie hatten alle ein verschlossenes Herz, ein erstarrtes Herz, ein verhärtetes Herz, ein verstocktes Herz. Und wenn wir uns nun fragen, warum haben die Jünger Jesus nicht erkannt? Ich meine, Jesus sah so aus, wie er immer aussah. Gut, wir hören auch nicht von einem Sturm, wir hören auch nicht von großen Wellen, wo er halb immer wieder verschwindet oder so, sondern wir hören einfach nur von einem starken Gegenwind, der diesem Boot sehr viel Mühe machte, also das Rudern halt sehr anstrengend war. Und da kommt Jesus und in dem Augenblick, wo er kommt, erkennen sie ihn nicht. Und Markus sagt, das lag daran, dass sie noch nichts begriffen hatten und dass ihr Herz verschlossen war. Das hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ich habe mir gedacht, könnte das so sein, dass ich öfters mal Jesus übersehe, weil mein Herz hart ist, weil mein Herz verschlossen ist? Das Bild, was hier gebraucht wird für die Gitarre spielen, wenn du mit Stahlseiten spielst und relativ viel spielst, dann passiert das auf deinen Fingerkuppen, dass sich die Haut verhärtet. Also die wird dicker, die wird gefühlloser. Ist ja auch sinnvoll, wenn du mit Stahlseiten spielst, dass du da nicht direkt irgendwie immer gleich so die dünne Haut hast, sondern ein bisschen mehr Verstärkung da quasi. Das ist das Bild, was da gebraucht wird. Also man könnte auch sagen, sie haben Jesus nicht gesehen, weil sie unsensibel sind oder unsensibel geworden sind, weil sie noch nichts begriffen haben. Und Gott beschwert sich genau zu diesem Thema. Er sagt, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt. Also das ist das, was du in dir bewegst. Das ist der Bereich, mit dem du fühlst. Also wenn wir von Mitgefühl reden, wenn wir von Empathie reden, wenn wir von Sensibilität reden, wenn wir von Offenheit reden, wenn wir davon reden, dass wir Dinge auch an uns heranlassen, das ist das, was hier gemeint ist. Meint nicht jetzt die Pumpe, die so und so viel Liter Blut in der Stunde rumpumpt, als Herz, sondern das meint der Bereich, wo du sagst, das hat mein Herz berührt, also ein schönes Lied berührt dein Herz, ein Kind, das in Not ist, berührt dein Herz, es gibt viele Dinge, die du an dich heranlässt. Pauschal könnte man formulieren, ist Hartherzigkeit ein Ausdruck für Menschen, die ihrem Gegenüber keinerlei Mitgefühl entgegenbringen können. Kein Mitgefühl. Sie fühlen überhaupt nicht mit. Man könnte auch sagen, die sind gefühlskalt. Sie sind unsensibel. Und Markus sagt, die konnten Jesus nicht sehen, weil ihr Herz verhärtet war, weil sie unsensibel waren, weil sie gefühlskalt waren. Und ich muss zugeben, das ist schon eine Zumutung. Also Jesus in so einer Situation zu erleben und dann einfach zu sagen, ja, hallo Jesus, grüß dich, ist schon echt anstrengend, und Jesus bringt das schon auch, also ich finde mal, das ist auch schon ein Ding, was da Jesus macht, die so zu erschrecken, aber hättest du gedacht, dass da Jesus auf dem Wasser kommt? Hättest du das überhaupt für möglich gehalten? Gut, jetzt wissen wir es, das kann möglich sein, aber bis dahin. Also das war völlig außerhalb der Erfahrung von diesen Fischern auch. Ist doch klar, wenn du aus dem Boot aussteigst, fällst du ins Wasser und säufst ab und du hast noch Mühe, in das Boot zurückzusteigen, weil die Bordwand so hoch ist. Aber das ist unser Problem. Das ist mein Problem, dass ich oft an Jesus vorbeigehe und ihn nicht erkenne. Ich parke gerade mein Auto am Friedhof, bereite mich vor auf eine sehr herausfordernde Trauerfeier. Und da kommt ein Mann an mein Auto. Der musste schon gar nicht sagen, wie es ihm geht, denn so verhaut, wie der aussah, habe ich gewusst, der Mann hat bestimmt nicht mal ein Dach über dem Kopf. Und dann sagte er auch schon, hast du mal 50 Pfennig. Er hat nicht mal, hast du mal eine Mark gesagt, sondern hast du mal 50 Pfennig. Und dann habe ich mir gedacht, oh, lass mich in Ruhe, ich habe jetzt gerade, Gott, bist du's? Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, 50 Pfennig habe ich nicht, weil die Zeit ist vorbei, wir haben jetzt Euro. Also was ich dir geben kann, ist, und dann habe ich Geld aus meinem Auto geholt und habe es ihm gegeben. Mache ich sonst nie und kommt mir auch nicht vor. Solche Leute selten, dass ich Menschen in solcher Not begegne. Aber in der Situation habe ich mir gedacht, ja, das war jetzt gerade Gott. Und es fühlte sich auch wahnsinnig gut an. Es fühlte sich für mich richtig gut an. Ich habe mir gedacht, ey, cool. Ja, ganz schönes Erlebnis. Ich habe mich diesem Menschen gegenüber in seiner Erscheinung optisch und auch sonst geruchlich nicht verschlossen. Sondern bin so dicht an ihn rangekommen, dass ich ihm sogar das Geld überreichen konnte. Ob ich doch so empfindlich bin mit meiner Nase. Wie kommt das, dass wir unser Herz verschließen? Wie kommt es, dass wir über Dinge einfach drüber weggehen und Jesus, der uns so viel mehr begegnen möchte, als er uns begegnet im Alltag, wie kommt es, dass wir ihn nicht sehen? Eine Möglichkeit ist, dass du echt überarbeitet bist. Eine Möglichkeit ist, dass du richtig, richtig, richtig viel zu tun hast und völlig fertig bist und schon deshalb gar keinen Freiraum mehr hast für gar nichts. Das ist eine Möglichkeit, wie das Herz verhärtet wird. Eine andere Möglichkeit ist Religiosität. Religiosität verhärtet definitiv das Herz. Nein, das kann nicht Gott sein. Nein, wenn es Gott wäre, dann würde er so und so. Und weil er aber nicht so und so, deswegen kann es gar nicht Gott sein. Das war ja das harte Herz, was das Volk Israel verhärtet hat. Jesus, der Messias, wird geboren. Wir gehen ja ganz streng auf Weihnachten zu. Es ist Zeit, jetzt schon die Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Weihnachten kommt plötzlich und ist dann auch schon wieder vorbei. Also denkt dran, dass das also anliegt. Aber da wird der Retter geboren und er kommt in sein Haus und die Seinen erkennen ihn nicht, weil sie es nicht für möglich halten, dass es der Messias ist. Dass es Jesus selber ist, sie halten es nicht für möglich. Und du kannst die ganze Bibel durchlesen und du siehst immer wieder Menschen, die Jesus in die Speichen greifen und sagen, nein, das kann doch nicht sein. Das kann doch gar nicht Gott sein. Und es ist immer und immer wieder der Sohn Gottes, der ihnen gegenübersteht und an ihnen handelt. Was zum Beispiel aber auch dein Herz verhärten kann, sind Verletzungen. Wir leben ja nicht im luftleeren Raum, wir leben mit Menschen um uns herum und das ist normal und es passiert einfach, dass du verletzt wirst. Du wirst verletzt von deinen Eltern, du wirst verletzt von deinen Geschwistern, du wirst verletzt von deinen Verwandten, du wirst verletzt von Mitarbeitern, von Kollegen, du wirst verletzt von selbst von Gemeinde. Gemeinde ist auch so ein Ort, wo du es eigentlich am wenigsten erwarten würdest, aber wo du doch verletzt wirst. Und so und irgendwann passiert genau das, dass dein Herz verhärtet, erstarrt, verschließt sich, dass du unsensibel wirst. Du merkst das gar nicht, dass du unsensibel wirst. Ist ja klar, weil du hast eine dicke Haut und du trampelst einfach drüber. Du hast die Blume gar nicht gesehen, die da unter deinem Fuß ist. Du bist einfach drüber gelatscht, weil du nicht empfindsam, weil du nicht sensibel bist dafür. Ich habe euch eben erzählt, in welcher Situation Jesus war. Und ich gehe nochmal zurück in, das, in den Vers 34. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Der ist emotional voll engagiert, einen ganzen Tag lang dort. Und stell dir das vor, wie du das dir vorstellen willst, aber definitiv gab es da keinen Schatten. Definitiv waren das ganz viele Menschen. Definitiv war Jesus den ganzen Tag bis zum Abend dort im Rampenlicht gestanden mit diesen ganzen vielen Menschen. Also ich und vielleicht auch du wärst völlig erschöpft, völlig am Ende. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Sich voll auf sie eingelassen. Es ist möglich, dass du dein Herz verhärtest durch Enttäuschung. Dass du bestimmte Erwartungen gehabt hast, auch an Gott möglicherweise Erwartungen gehabt hast, und diese Erwartungen wurden so, wie du sie erwartet hast, nicht erfüllt. Möglicherweise hast du das zu Recht erwartet, möglicherweise hast du das zu Unrecht erwartet, jedenfalls bist du enttäuscht. Und dann kommen natürlich solche Worte wie, wenn es einen Gott gibt, dann müsste er doch diesen, dann müsste er doch das. Aber wir dürfen zu keinem Zeitpunkt die Existenz Gottes in Frage stellen, weil wir ja auch nicht unsere Existenz in Frage stellen. Dein Herz kann hart werden durch Probleme, die du hast. Dass du einfach in Problemen lebst und das schon lange. Jahr für Jahr, Monat für Monat, immer wieder, immer die gleichen Probleme. Gut, das wird heute die Predigt nicht hergeben, dass man auch sagen kann, irgendwann reicht es mir und ich mache jetzt mal Veränderungen und will jetzt diese Schleife nicht ständig durchlaufen und will auch nicht ewig in diesen Problemen hängen bleiben. Man muss dann auch den Mut haben und vielleicht gibt dir auch eine Kleingruppe, die ich dir sehr empfehle, den Mut und den Anstoß und auch die Begleitung, dass du irgendwann mal sagst, so es reicht mir. Ich habe letztens einen Manager getroffen, der hat mir von seinen Problemen erzählt und das erzählt er mir schon, seit ich ihn kenne. Und dann hat es mir gelangt und dann habe ich zu ihm gesagt, welchen Lustgewinn hast du davon, dass du in diesen Problemen bleibst? Du musst doch was davon haben, sonst würdest du doch sagen, nee, du hast doch da was davon. Was hast du davon, dass du in diesen Problemen bleibst? Sorry, das war eine klare Ansage, dem ist auch das Gesicht so ein bisschen runtergefallen. Und dann sagte er zu mir, du hast recht. Fühlt sich so toll an. Und immer wieder auch darüber zu reden, was für Probleme ich habe. Wenn ich keine Probleme mehr hätte, dann könnte ich ja über nicht mehr meine Probleme reden. Was dein Herz auch hart machen kann, sind schlimme Erlebnisse. Also der ganze Bereich Traumata. Auch das können wir heute überhaupt nicht abdecken und gar nicht drauf eingehen, wirklich. Aber das macht auch dein Herz hart. Du verschließt dich. Du sagst, nee, da lasse ich mich nicht mehr drauf ein. Nee, da will ich mit nichts mehr zu tun haben. Und der Schreiber des Hebräerbriefes legt genau seinen Finger an diese Stelle und sagt, achtet also darauf, Geschwister. Und das bezieht sich jetzt auf uns als Gemeinde. Aber du, der du vielleicht Jesus auch noch gar nicht nachfolgst, kannst für dich schon auch mitnehmen, dass du möglicherweise Gott deshalb nicht erkennst, weil du dich ihm gegenüber verschließt und du einfach mal die Tür aufmachen solltest und sagen, gut, also wenn es einen Gott gibt, dann würde ich ihn gerne in mein Leben mal hineinlassen, würde ihn gerne mal kennenlernen. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Dahinter versteckt sich das Wort Herz. Achtet also darauf, dass keiner von euch durch sein Herz verschließt, das erlaubt, dass sein Herz hart wird. Gebt Acht auf dein Herz. So, und was können wir jetzt von Jesus lernen? Denn wir sind ja, keiner von uns ist Jesus, wir sind ja eher die Jünger, die im Boot sitzen. Die Jünger, die wenn der Gegenwind kommt, noch eine Schippe drauflegen und noch etwas mehr rudern und noch etwas mehr rudern und uns noch mehr anstrengen und noch mehr schwitzen und sagen, das müssen wir jetzt durchhalten, das müssen wir jetzt schaffen, das müssen wir jetzt irgendwie hinter uns bringen. Und im Übrigen hat das auch Jesus ja mir gesagt, ich soll da jetzt rüber rudern, also ruder ich und ich ruder und ich ruder und ich ruder und kämpfe mich ab. Das ist die Situation der Jünger. Aber wo ist Jesus? Nachdem Jesus sich emotional völlig verausgabt hat, lesen wir, steigt er auf einen Berg und betet. Das ist beides wichtig und alles beides von Bedeutung, weil er hätte ja, du könntest ja sagen, warum musst du jetzt erst auf den Berg steigen und zu beten? Meinst du, dass du dann Gott näher bist oder was? Kannst du nicht auch am Ufer stehen bleiben und wenn die Leute dann alle weggegangen sind, dann beten, weil dann bist du ja schneller dann auch am Wasser und am Boot? Das ist das ganze Geheimnis. Das ganze Geheimnis ist, dass wir oft in diesem Boot sitzen und rudern und kämpfen und machen und tun und den Überblick völlig verloren haben. Und wir brauchen es, und das muss so eine Bewegung sein, die wie so eine Doppelhubpumpe oder überhaupt so eine Puppe, ansaugen, ausblasen, so eine Bewegung muss das sein, dass wir immer wieder auch auf diesen Berg steigen, um uns einen Überblick zu verschaffen. Heutzutage würde man vielleicht nicht auf den Berg steigen, heute geht es einfacher, in einen Hubschrauber zu steigen. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du steigst in einen Hubschrauber und betrachtest alles, was du gerade erlebst, aus einer Distanz. Manche Leute fahren deshalb auch in Urlaub, fahren auch weiter weg oder wo auch immer du hingehst, aber du nimmst Abstand. Du löst dich vom Problem. Denn nur wenn du dich vom Problem löst, kannst du das Problem auch lösen. Also Jesus steigt auf diesen Berg und er hat von diesem Berg aus eben auch, wir lesen das ja dann, auch die Perspektive, dass er eben seine Jünger da hinten sieht, wie sie sich abkämpfen. Und das können wir von Jesus lernen. Er zieht sich zurück, aber er zieht sich nicht einfach nur irgendwie auf derselben Ebene des Kämpfens zurück, sondern er zieht sich zurück auf eine erhöhte Ebene, wo er einen Überblick sich verschafft. Und dann betet er. Und das ist der Schlüssel. Beides. Abstand und beten. Und viele von uns beten einfach deshalb nicht, weil sie nicht glauben, dass am anderen Ende des Hörers jemand ist, der hört. Du denkst einfach, beten ist eine Einweggeschichte, so wie ich das abhake, wie so Zähne putzen und Haare kämmen und was ich sonst also so abhaken muss, bevor ich irgendwie, so ist Beten auch irgendwie so eine Übung, die ich einfach irgendwie abhake. Aber Jesus ging es insofern genauso wie uns und er sagt ja auch, ich bin Mensch geworden wie ihr und ich sende euch jetzt, wie der Vater mich gesandt hat. Jesus ging es insofern genauso wie uns, weil er darauf angewiesen ist, dass er den Vater sieht. Denn Jesus sagt im Johannesevangelium, doch Jesus sprach noch einmal zu ihnen, ich versichere euch feierlich, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun. Johannes 5, Vers 19. Aber er achtet ganz genau auf das, was er den Vater selbst tun sieht. Und das tut er dann in gleicher Weise. Also Jesus war genauso aufgestellt und genauso angewiesen wie du und ich, dass er den Vater gesehen hat, was der Vater tut. Und dann hat er das, was der Vater getan hat, auch getan. Mit den entsprechenden Ergebnissen. Und so sind wir auch unterwegs. Wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann kann ich ja nicht einfach jetzt dann im Regen stehen bleiben und er ist dann weg und ich sage, okay, wo geht's jetzt hin? Da muss ich ja ihn sehen. Ich muss ja sehen, wo er ist und muss ihm nachfolgen, muss ihm hinterhergehen. Also insofern sind wir genauso unterwegs wie Jesus. Und wie hat Jesus sich erneuert, quasi, wie hat er sein Herz bewahrt, wie hat er sein Herz sensibel gehalten, weil das kann dich fertig machen. Das Leben kann dich fertig machen und das Leben ist zu großen Teilen auch echt herausfordernd und du hast wirklich auch, jeder von uns hat ganz große Schwierigkeiten und es werden noch mehr Schwierigkeiten kommen, es wird alles im Augenblick nicht leichter werden, sondern es wird eher schwieriger werden, aber ich halte mich an die Worte der Queen, die gesagt hat, aber es wird auch wieder besser werden. Und es ist besser geworden. Ja, rede mit deiner Oma, rede mit deinem Opa. Es war schon mal sehr schlimm und es ist besser geworden. Und es wird auch wieder besser werden. Und wir dürfen uns daran festhalten. Und der Herr wird uns durch diese Zeit hindurch geleiten. Aber das Wichtige ist, und darum geht es uns in dieser Serie, Gott bist du's, dass wir ihn erkennen, dass wir nicht rumschreien wie die Jünger und denken, es ist ein Gespenst. Sondern dass Jesus seine Hand auch auf bestimmte Bereiche deines Lebens lenkt. Und so sehr ihr die Seele gehasst habt, wenn Geld redet, war fast prophetisch, aber Gott hat das gesehen und er kommt dir näher. Er nimmt dir von dem Geld, das du hast, weg. Ja, 10% in die Gemeinde geben. Ja, wie bist du verrückt? Kann ich mir nicht leisten. Ja, 10% Inflation ist auch weg. Hätte ich es mal in die Gemeinde gegeben, hätte ich es mal angelegt, hätte ich es mal ins Reich Gottes investiert. Jetzt ist es halt einfach der Druckerei zum Opfer gefallen, der Gelddruckerei. Gott kommt uns näher, er rückt uns näher und du kannst ihn daran erkennen. Du brauchst nicht rumschreien, brauchst nicht denken, es ist ein Gespenst, das oft neben dir ist, sondern es ist Gott, der an dir handelt und an die Punkte hinkommst, wo du immer ausweichen möchtest, wo du immer sagen müsstest, na lass mich damit in Ruhe. Also, lass mich damit in Ruhe und jetzt sitzt du da mit spitzem Bleistift und überlegst, ob du noch überleben kannst. Statt dass du einfach raustrittst aus diesem Gedanken, dass alles irgendwie so nur eine Torte ist und wenn ich nicht das größte Stück bekomme, dann gehe ich leer aus. Weil so ist Gott nicht. Gott ist einer, der in Überfluss gibt und großzügig gibt. Und wenn du weitergehen anhörst, dann reden wir auch über geistliche Übungen. Und eine geistliche Übung ist beispielsweise, dass man sich begnügt. Auch schon mal darüber geredet in einer Predigt, dass du einfach sagst, ich habe genug, brauche das jetzt gar nicht kaufen, brauche das jetzt gar nicht ausgeben und ich brauche schon dreimal nicht Angst zu haben, weil der Vater weiß, was wir brauchen. Also Gott ist uns nahe und er ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag, wie Dietrich Bonhoeffer dichtet. Und so kommt Jesus auch am Ende der Nacht, am Morgen zu den Jüngern. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Wenn du Jesus entdecken möchtest in deinem Tag, in deinem Leben, in dem, was dir gerade passiert, wenn du ihn entdecken möchtest, dann kannst du das so machen, wie Jesus es gemacht hat. Du kannst auf diesen Berg gehen und einfach mal Abstand nehmen und sagen, was passiert hier gerade? Du kannst ins Gespräch kommen mit deinem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, beten, alles, was dich bewegt, ihm vortragen. Und dann sagt Paulus im Kolosserbrief, wenn ihr dann noch Mühe habt, dass euer Herz nicht sensibel ist, dann lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Dann nimm die Zeit, die du für was anderes gebraucht hast, um sein Wort zu lesen. So wie ich das hier immer auch so vortrage, dass du das nicht einfach nur liest, damit du es gelesen hast, sondern dass du es dir vorstellst, dass du dir denkst, du bist so ein Regisseur und du versuchst es zu verfilmen und versuchst dir vorzustellen, wie Jesus hier da auf den Berg geht, was macht er, warum geht er auf den Berg, wo sind die Jünger, was machen die, warum schreien die rum, was können wir davon lernen, das ist diese Geschichte, da kannst du dann eine ganze Woche drüber nachdenken. Und dann kannst du aber auch selber hingehen und sagen, Jesus, ich möchte von dir lernen, weil Jesus sagt, komm zu mir und lern von mir, macht so, wie ich es mache. Lehrt und ermahnt einander. Deswegen ist die Kleingruppe so wichtig. Deswegen brauchen wir Kleingruppen. Und du sagst, nein, ich brauche keine Kleingruppe. Du, pass mal auf, es kommt die Zeit und die ist noch nicht mehr lange hin. Da wirst du, hier werden hier Leute Schlange stehen und sagen, kann ich bitte in die Kleingruppe gehen? Weil es ist gerade ganz schwierig. Braucht unbedingt Hilfe. Kommt alles noch. Gott ist noch nicht mit uns fertig, aber es kommt alles noch. Aber du kannst natürlich heute schon sagen, ich brauche eine Kleingruppe. Ich möchte, dass mein Herz weich wird. Ich möchte, dass ich Menschen habe, die mir auch was sagen dürfen, die mich lehren und ermahnen. Singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Also hier hast du das volle Programm. Und du brauchst nicht Gitarre zu spielen, du brauchst kein Musikinstrument können. Du kannst dir auf Spotify oder wo auch immer ein Lied, das dir gefällt, runterladen. Du kannst dir das über deine Ohrhörer auf die Ohren geben und du kannst dazu singen. Das kannst du. Und es hört ja auch niemand zu. Also auch wenn du schräg singst, es hört ja nur der Vater zu und der findet das toll, wenn du überhaupt singst. Also genau das ist der Punkt. Und so kriegen wir unser Herz weich. Und so beginnen wir zu erkennen, Jesus ist an uns am Arbeiten. Jesus ist an uns am Arbeiten. Jesus ist an uns am Arbeiten. Jesus ist gekommen. Jesus ist da. Er sagt, fürchte dich nicht. Er steigt ein in unser Boot. Er ist sogar Teil der ganzen Reise dann am Ende. Die Frage allerdings ist, wie lange möchtest du an deinem harten Herzen festhalten? Wie lange möchtest du an deinem verschlossenen Herzen festhalten? Wie lange möchtest du sagen, lass mich damit in Ruhe? Es ist tatsächlich so, wenn du dich mit Gott einlässt, sagen wir es mal so, wenn du dich mit Gott einlässt, dann beginnt er an dir zu arbeiten. Viele von uns haben das schon erlebt. Viele von uns haben das schon erlebt. Es ist so, wie wenn du mit einem Personal Trainer anfängst zu trainieren. Anfangs bist du untrainiert und er macht ein paar leichte Übungen mit dir. Und wenn er dann aber mit dir arbeitet, dann merkst du, jetzt arbeitet da jemand mit mir. Und dann sagt er, komm, du könntest doch diese Übung machen, du könntest doch das machen, das könntest du doch machen. Nicht, dass ihr denkt, dass ich einen Personal Trainer habe. Das hat mir auch ein Manager erzählt, der einen hat. Ich habe keinen. Ich wünschte, ich hätte einen, aber ich habe keinen. Ich muss mich selbst motivieren, muss mir selbst nicht hintertreten. Also ich habe keinen, nicht, dass ihr denkt, dass ich einen habe. Aber ein Manager hat mir das erzählt und er hat mir das erzählt, dass ihm das genauso passiert ist. Hat ihm das gefallen? Na gut, er hat ihn bezahlt. Hat ihm das gefallen? Ja, im Ende schon. Im Ende hat er die Fitness schon toll gefunden. Aber in der Situation war es für ihn genauso, wie wenn du keinen hast und dir selbst in den Hintern treten musst. Anstrengend. Ich habe gestern zufällig ein Bordbuch in die Hand genommen. Also das ist so ein kleines Buch, was du auf dem Schiff mitnimmst, wo drin steht, in bestimmten Situationen, wie du dich verhalten kannst. Und das fand ich bemerkenswert. Da haben sie gesagt, wenn du in Seenot gerätst und in so einem Seenot-Dingsbums bist, neben allem anderen haben sie gesagt, wichtig ist, dass du das Singen nicht aufhörst. Viel singen. Viel singen. Und schon auch das kannst du einfach mitnehmen. Ist vielleicht ganz einfach, dass du dir ein schönes Lied nimmst und dieses Lied einfach singst und wieder singst. Ein schönes Anbetungslied, irgendein Lied, was dich aufbaut, was Jesus groß macht, was Gott verherrlicht. Es gibt so viele, viele schöne Lieder. Jeder hat seinen eigenen Musikgeschmack. Es kann auch gerne Paul Gerhardt sein. Manchmal müssen wir auf Paul Gerhardt zurückfallen, weil das war ein Mann, der wirklich Leid erlebt hat und der wirklich Lieder geschrieben hat, die wirklich zu Herzen gehen. Vielleicht müssen wir auf Paul Gerhardt zurückgehen und so ein so ein Paul Gerhardt-Lied singen. Aber das, Paul Gerhardt, für die, die es nicht wissen, das war ein fantastischer Dichter und Kirchenmusiker und der hat so tolle Lieder geschrieben, dass die, obwohl die 1600 irgendwas geschrieben wurden, bis heute erhalten sind und in den Gesangbüchern drin sind. Und wenn du wirklich echt Hilfe brauchst, wenn es dir wirklich nicht mehr gut geht, dann sind solche Lieder echt stark. Du hast die Wünsche derer gehört, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen. Gott sieht dich, wie du dich da abmühst. Und er sagt, du, achte auf dein Herz. Lass dein Herz nicht hart werden, sondern lass dein Herz weich werden. Dann wirst du mich erkennen, wie ich bei dir bin, wie ich dich hindurchtrage, wie ich dir helfe. Wie du dein Herz, obwohl du Mangel hast, noch aufmachen kannst und Menschen geben kannst, obwohl du meinst, du hast nicht genug und wie du hineintreten kannst in diesen Segen, den er in dein Leben geben möchte. Du hast die Wünsche, die Gebete derer gehört, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen haben. Herr, aufmerksam hast du dich ihnen zugewandt und ihr Herz wieder stark gemacht. Das ist mein Gebet für dich in dieser Serie. Ob du nun Jesus nachfolgst und schon lange Jahre Christ gewesen bist und dein Herz hart geworden ist, oder ob du Jesus noch nie nachgefolgt bist und merkst, mein Herz ist Gott gegenüber trotzdem hart. Ich habe solche Vorwürfe gegen ihn. Er wendet sich dir zu, gerade heute. Also Jesus sagt ja, das Wort Gottes steht jetzt vor dir, redet gerade jetzt mit dir. Und dann preist er dich glücklich und sagt, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Was ist ihnen verheißen? Und nicht erst dann, nicht erst irgendwann im Himmel. Wie im Himmel, so auf Erden. Glücklich zu preisen sind sie, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Ich bin gespannt darauf, was du berichten wirst, wie du Gott schaust.